Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal und ich freue mich sehr, heute einen ganz besonderen Gast im Podcast begrüßen zu können. Nicht zum ersten Mal bei Weekly, sondern zum zweiten Mal eine unserer Lieblingsmusikerinnen, deren neues Album Schwarze Magie wir letztes Jahr ja auch zu einem der besten Alben des Jahres gekürt haben, Stella Sommer. Wie schön, dass du hier bist, Stella.
Hallo Jan. Danke erstmal für die Einladung. Ich habe mich total gefreut, dass du mich gefragt hast, weil ich glaube, du hast gerade noch gar nicht gesagt, worüber wir reden, aber wir reden ja gleich über Elvis. Mhm. Und ich habe mich total gefreut, weil mich fragt nie jemand, ob ich mit ihm oder ihr über Elvis reden möchte. Und dabei könnte ich eigentlich den ganzen Tag über Elvis reden. Mich fragt halt nur nie jemand. Und wenn ich es versuche, dann will es meistens auch niemand hören.
Ich habe das genau gleiche Problem. Also wir sind beide Elvis bekloppt und unser Umfeld muss manchmal irgendwie darunter leiden oder aber es bereichert auch unser Umfeld. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe vorgestern den Film gesehen, über den wir heute sprechen wollen, nämlich den neuen Elvis-Film Epic Elvis Presley in Concert. Und ich habe den Film mit Solve, meiner Partnerin, gesehen, die auch total Elvis-affin ist oder die ich mit meiner Begeisterung schon auch angesteckt habe, aber nach diesem Film war sie nochmal so richtig entflammt und so ist jetzt auch also Mitglied der Church of Elvis geworden, würde ich sagen. Also wir sind jetzt zu dritt.
Cool.
Wie, bevor wir über den Film sprechen, Stella, wie ging das denn bei dir los eigentlich mit dir und Elvis? Ich weiß ja, dass du Elvis, riesiger Elvis-Fan bist, aber ich weiß gar nicht, fing das schon in deiner Kindheit an? Wann ging das los?
Nee, also in meiner Kindheit, ich habe oft so einen Oldies-Sender gehört, die hieß Radio Nora.
Ah ja, den kenne ich auch. Ich komme ja aus Kiel, du bist auch aus Schleswig-Holstein.
Ah ja, genau, St. Peter-Ording. Genau, hast du den auch mal gehört?
Ja.
Naja, ist ein guter Sender gewesen, ich glaube, den gibt es gar nicht mehr, ne? Und da lief immer in The Ghetto, also vor allem lief da in The Ghetto von Elvis andere Lieder, nicht so oft. Und das fand ich schon gut, aber es hat mich jetzt auch nicht so interessiert. Ich war dann erst eher Beatles-Fan und dann Bob Dylan-Fan und ich wusste auch, dass die alle irgendwie Elvis-Fans waren und dass der sehr wichtig für die war. Aber ich habe dann erst so in meinen 20 war, irgendwie bin ich auf einmal in so ein Major-Elvis-Loch reingerutscht und seitdem irgendwie auch nie wieder rausgekommen. Und das fing, glaube ich, an, dass ich so auf YouTube mir dann tatsächlich vor allem die Vegas-Aufnahmen, die Live-Aufnahmen von ihm angeguckt habe. Und deshalb, ich sag ja schon seit Jahren, dass Elvis in Vegas, weil das ja immer so ein bisschen verpönt ist, von wegen, dass eigentlich so der frühe Elvis der coole ist, der den Rock'n'Roll erfunden hat und danach sei er halt nur noch so eine Marionette gewesen, die für seinen Manager da ausgebeutet wurde in Vegas, was ja ein bisschen auch stimmt, aber diese Konzertaufnahmen aus Vegas von ihm, das ist schon einfach eine andere Liga.
Und das ist ja genau die Era, um die es auch in diesem Film geht, ne, und die so wahnsinnig toll heraufbeschworen wird in diesem neuen Film Epic, denn der besteht ja, also die Geschichte dieses Films ist ja, dass der Regisseur Baz Luhrmann, der ja vor ein paar Jahren dieses Elvis-Biopic gemacht hat, wo Austin Butler den Oscar nicht bekommen hat, glaube ich, ne, aber nominiert, also auf jeden Fall dieser Prestige-Biopic-Film, und offenbar hat die Arbeit an diesem Biopic, Baz Luhrmann, der Regisseur, hat sich da super intensiv in die Recherche begeben und in die Archive und hat im Zuge dieser Recherche auch, also so geht die Geschichte, in Salzminen in Kansas, wo offenbar die Warner Brothers Studios ihre Archive, also wahrscheinlich neben den irgendwie Goldreserven der Vereinigten Staaten und den Untergrundvillen irgendwie der Superreichen oder was auch immer dann noch in diesen Salzminen zu finden ist, da ist auch der größte aller Schätze hat sich aufgetan, nämlich unveröffentlichtes Filmmaterial von Elvis Presley, vor allem aus den frühen 70er Jahren. Also es gibt ja die beiden Konzertfilme That's the Way It Is von 1970 und Elvis on Tour von 1972. Auch beides fantastische Filme, die man unbedingt sehen sollte, wenn man auch nur auch wenn man sich nicht für Elvis interessiert, sollte man diese Filme sehen. Und da gab es aber noch ganz viel weiteres Material, was Baz Luhrmann jetzt als erster wiederentdeckt hat und ganz aufwendig restauriert hat. Und zum Teil gab es da nur Videomaterial ohne Ton und Tonmaterial ohne Video. Und er hat das dann alles so gesynkt mit seinen Leuten und ganz aufwendig restauriert. Und dieser neue Film Epic ist jetzt im Grunde das Ergebnis dieser Recherchearbeit. Also das, was diesen neuen Film so herausragend und so besonders macht, ist dieses Material, dieses jetzt zum ersten Mal zu sehende Material, was auf diese wunderbare Weise restauriert wurde. Und jetzt sieht man Elvis in so einer Schärfe und Klarheit und also leuchtenden Farben. Und der Sound ist fantastisch. Also es ist wirklich so, als wäre man 1970 im International Hotel in Las Vegas und würde irgendwie in der ersten Reihe sitzen und Elvis in the flesh vor sich haben. So ging es mir. Wie ging es dir?
Ja, genau so. Und ich glaube, das Faszinierende ist, es geht scheinbar allen so, weil was das ja auch so besonders gemacht hat im Kino, und da haben wir auch schon kurz drüber geredet, ist, dass die Leute wirklich applaudiert haben nach den Songs. Ne? Also wirklich, als wäre man in einem Konzert. Und das scheint so ein Phänomen around the world gewesen zu sein, von dem ich jetzt schon öfter auch gelesen habe, dass die Leute einfach richtig applaudieren. Also ich war in der Vorstellung, am 25.02. war es, glaube ich, an dem Freitag, da gab es irgendwie so einen Tag vor, eine Woche bevor der in die Kinos kam oder so, wo der im IMAX einmal lief, so quasi die erste Vorstellung. Und die Leute sind halt ausgerastet, die haben halt Elvis gerufen, wurde, ich glaube, am Ende haben sogar Leute geweint und so, es war wirklich richtig schön. Und ich finde es total verblüffend und wahnsinnig, wie viel Liebe dem noch so entgegenschlägt, wenn man ihn auf der Bühne sieht. Also das ist wirklich irgendwie, scheint er immer noch unwahrscheinlich was loszutreten bei den Leuten.
Aber vielleicht ist es ja auch, also was ich an diesem Film so toll finde und weshalb er mich so begeistert hat und vielleicht auch viele andere, ist, dass er so vieles von dem, was im Laufe der Jahrzehnte an irgendwie Ballast hinzugekommen ist oder an Mythologie oder auch an Parodie und an Karikatur oder so, dass er das alles so abträgt irgendwie und diesen ganzen Matsch der Jahrzehnte irgendwie so entfernt und man wirklich wieder zur Quelle vordringt und man hat hier jetzt wieder the real thing. Also und man hat the real thing natürlich auch, weil man einfach irgendwie die Platten hört und einfach Suspicious Minds hört oder was auch immer hört, da hat man auch the real thing. Aber so in dem Gesamtkunstwerk Elvis oder in dem Ereignis Elvis, wo natürlich die Kostüme und die Person und das Charisma und der Mundwinkel alles dazugehört, das hat man hier jetzt halt wirklich befreit von diesem ganzen Ballast und einfach in seiner puren Form. Und ich glaube, das irgendwie so zu sehen und zu experiencen und sich davon mitreißen zu lassen, also das hat für mich so einen ganz neuen Charakter nochmal, so als hätte man fast so ein bisschen vergessen, ach ja, das ist ja Elvis.
So, ja, das ist ein bisschen die pure Essenz. Ne? Da kommt ja noch aber dazu, dass die auch noch irgendwie Tonmaterial gefunden haben, wie er über sein Leben erzählt. Also es ist ja noch quasi, also es gibt relativ wenig, muss man dazu sagen, Material von Elvis. Eigentlich würde man denken, weil das ja so eine ikonische Figur ist, dass man, wenn man YouTube aufmacht, eigentlich die ganze Zeit nur Interviews von ihm sieht oder so. Aber es gibt nur ein paar Interviews von ihm, die man auf YouTube sehen kann. Und nicht so wahnsinnig viel Material. Und ein bisschen von diesem Material, was, also das war nicht nur unveröffentlichtes Material in dem Film, es waren auch teilweise Sachen, die, glaube ich, schon so, also auf YouTube sind auf jeden Fall, weil es Outtakes sind von den Filmen aus den 70ern oder so, oder vielleicht auch sogar schon verwendet in, ich glaube, manches war auch schon in Elvis, That's the Way It Is oder so. Genau, aber seine Lebensgeschichte wird quasi auch nochmal so quasi gegengeschnitten und von ihm erzählt. Und das ist halt auch sehr besonders, dass man ihn nochmal in seinen eigenen Worten hört, quasi, weil man das Gefühl hat, sonst wird Elvis immer von anderen Leuten erzählt. Mm. Und ja, es war ganz roh und unverfälscht, und das würde man, glaube ich, auch nicht erwarten in so einem Setting wie Las Vegas, weil das ja eigentlich schon zu einer Phase war, wo man dachte, das ist gar nicht mehr Elvis, das ist gar nicht mehr unser Elvis. Und das muss man natürlich auch über Elvis sagen, der hatte ja verschiedene Phasen, und es gibt, glaube ich, auch einfach verschiedene Essenzen von ihm. Der war ja einfach nicht immer der gleiche Elvis, sozusagen. Also er war in den 50ern anderer Elvis als in den 70ern so. Aber es hat trotzdem was ganz Unmittelbares, und ich glaube, das berührt die Leute so.
Ja, genau das, was du sagst, dass man ihn hier in seinen eigenen Worten hört. Und ja, du hast total recht, es gibt wirklich nicht so viel von Elvis. Es gibt also, ich habe mal gelesen, dass irgendwie er die am häufigsten fotografierte Person der Geschichte, also zumindest bis zu diesem Zeitpunkt, war. Also es gibt Unmengen an Fotos, und so beginnt der Film ja auch mit einer halsbrecherischen Collage von allen möglichen Fotos aus Elvis' Leben und aus Elvis den ganzen verschiedenen Eras. Aber was wirklich Interviews angeht und wirklich Material von Elvis, wie er spricht, wie er sich erklärt, wie er über Dinge nachdenkt. Also es gibt einen Moment, den ich so faszinierend fand, wo er so über Musik spricht und wo er sagt, ja, wenn, also er sagt im Grunde sowas wie, dass das Tolle an Musik ist, dass sie immer überrascht, dass sie immer neu ist. Und der Gitarrist macht irgendwas, spielt einen Lick, was er vorher nicht gespielt hat. Der Pianist macht eine Sache, die er gestern nicht gemacht hat. Und das ändert alles. Und das inspiriert mich und dann reagiere ich darauf. Und das ist so schön, ihn darüber reden zu hören. Und da habe ich dann auch gedacht, ich habe Elvis noch nie über Musik irgendwie reden hören. Oder super, super selten nur. Also wenn er mal was gefragt wurde, dann selten über Musik. Also dieser begnadete Musiker hat eigentlich, der wurde nie nach Musik gefragt. So. Und das ist auch was, was dieser Film macht, ist mein Eindruck, Elvis als Showman natürlich, aber auch als Musiker und auch als begnadeten Musiker so ins Zentrum zu rücken.
Ja, man muss natürlich auch sagen, dass Elvis, also die Interviews, da war ja meistens eh nicht so wahnsinnig viel zu holen, weil er halt einfach nicht so viel gesagt hat, ne? Und also weil es halt immer hieß, so, ja, I tend to keep my personal views to myself oder irgendwie sowas, weil er halt auch eigentlich nichts sagen sollte, ne? Also es sollte halt irgendwie eigentlich so eine Oberfläche sein, auf die man projizieren kann. Und das macht es eben noch besonderer, dass man ihn jetzt eben auch hört. Und es gibt da auch diese eine Pressekonferenz, die man eben auch auf YouTube sehen kann, die in dem Film vorkommt, wo er, ich weiß gar nicht mehr, was die Frage war, aber er sagt auf jeden Fall als Antwort so von wegen, ja, also lass es mich so sagen, es ist sehr hart, einem Image gerecht zu werden. Und the human being is one thing and the image is another thing. So, ne? Und das ist natürlich auch das, womit er sein ganzes Leben zu kämpfen hatte. Und was auch, glaube ich, jetzt immer noch das Problem ist, dass der halt so überlebensgroß und so eine riesige Figur geworden ist, dass man einfach vergessen hat, wer der eigentlich ist, weil halt jeder was reinprojizieren kann, ne? Und ja, gerade das auch mit den Pro, dass man ihn sieht, wie er zum Beispiel Proben leitet oder sowas, ne? Das ist halt ja auch alles, was man halt auf YouTube eigentlich schon sehen kann, aber halt im Kontext mit diesen Konzertmitschnitten, die man noch nicht kannte und so, weil man irgendwie, glaube ich, auch immer dachte, er ist halt einfach Sänger und Marionette sozusagen, ne? Also der wird halt auf eine Bühne gestellt und dann singt er halt. Aber der wusste halt schon ganz genau, wie das Arrangement sein sollte von den Songs. Und er hat auch die Band selbst zusammengestellt und hat allen Leuten eigentlich auch schon gesagt, was sie tun sollten auf seine Art. Also jetzt nicht, dass er halt das alles ausnotiert hat oder halt dann eben Noten vorgegeben hat oder so. Aber der sitzt da und es ist halt sehr körperlich, wie er das vormacht, dass er das dann halt singt. Oder so, aber er hatte schon eine genaue Vorstellung davon, was er machen möchte.
Ja, diese Proben sind auch mit meine Lieblingsmomente im Film, wie er ja die verschiedenen Chöre dirigiert, wie er so kurz ansingt, welche Note er von ihnen will, also wie er so aus dem Stand, ne, also die perfekte Note sofort trifft und wie er das alles in seinem Kopf sich vorstellen kann, also was für ein musikalisches Genie er ist, wird ganz deutlich in diesen Momenten und wie er alle in den Händen hält. Ne? Also wie er nicht nur das Publikum, das wird an irgendeinem Punkt ja auch gesagt, so Elvis kann, es gibt irgendwie niemanden, der ein Publikum so beherrschen kann wie Elvis. Und man sieht eben auch, wie er diese Band beherrscht, nicht auf irgendeine autoritäre Weise, aber also mit seiner Musikalität, mit seiner Leichtigkeit auch, ne? Ich finde, das hat so eine ganz große Leichtigkeit, wie er da sitzt und wie er so herumalbert und wie er ja die ganze Zeit, also wie so ein kleiner Junge eigentlich immer so auf dem Stuhl wackelt und wippt und irgendwie so herumalbert, ne? Aber zugleich auch diese fantastischen Arrangements einfach aus dem Ärmel schüttelt.
Ja, und aber das ist halt auch, also genau, er kommandiert eigentlich jeden Raum, in den er reinkommt, hat man das Gefühl. Also es gibt halt auch so ganz viele Szenen, wo man halt so Aftershow-Partys oder so sieht, oder wie er einfach, keine Ahnung, in so einen Proberaum reinkommt. Und es gibt anscheinend keine Möglichkeit, dass jemand wie Elvis dann einfach so reinkommt und man es nicht mitbekommt. Also es ist klar, die ganze Energie ändert sich sofort, sobald er den Raum betritt, hat man das Gefühl. Das sieht man richtig. Wie alles quasi, alle lachen ihn in jedem Raum an. Also es ist nicht so, als würde irgendjemand nicht mitbekommen, dass er da ist. Selbst wenn er halt wirklich, wenn einfach nur die Tür aufgeht und er den Raum betritt oder so, ne? Und das ist schon, also das Charisma, was der halt einfach nur durch sein Auftreten hat, ist schon wirklich besonders, muss man sagen.
Ja. Das ist vielleicht auch die größte Leistung dieses Films, dieses Charisma so strahlen zu lassen und so einzufangen.
Dafür muss man Baz Luhrmann wirklich danken, dass er halt einfach dieses Material so restauriert hat, weil ich glaube, dass dadurch, dass das, was man sonst gesehen hat, das war schon extrem verpixelt auch einfach. Ne? Es war einfach ganz klar erkennbar Material aus den 70er Jahren. Und jetzt ist es halt so schön restauriert und irgendwie so schöne Farben und so. Und man denkt, das ist krass, das ist einfach so lebendig und so stark und so irgendwie so unmittelbar alles. Ja, und ich glaube, deshalb berührt es halt einen nochmal anders.
Ich finde, der Film hat aber auch eine auf eine sehr gelungene, subtile Weise ist Elvis die Tragödie, aber auch in diesen Film eingeschrieben, wenn zum Beispiel man von dem dynamischen Material von 1970 zu dem auch dynamischen Material von 1972 geht, aber man in 72, also er trägt da dann den blauen Jumpsuit, er ist ein paar Kilo schwerer, er sieht ein bisschen, also man sieht ihm eine Traurigkeit an, finde ich, die man bei dem Material, was 2 Jahre zuvor gemacht wurde, nicht sieht. Und man hört ihn sprechen darüber, wie er nach dem Konzert Stunden braucht, um auch nur ansatzweise runterzukommen. Also, dass er sagt, es dauert so 5, 6 Stunden, bevor ich anfange, mich zu beruhigen. So. Und dann spielt er in diesen Stunden Gospelstücke mit seinen Freunden in seiner Suite im Hotel. Also diese, was das bedeutet, diese Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, was das bedeutet, im Mittelpunkt zu stehen, dieser ganzen Liebe und dieser Energie, wie ihn das auflädt und am Leben hält und ein intensives musikalisches Leben führen lässt und zugleich aber auch dazu führt, dass es halt Stunden über Stunden braucht, es wieder einigermaßen runterzukommen. Und in dem Film geht es jetzt nicht um irgendwie die Substanzen, die da dann möglicherweise auch eine Rolle gespielt haben, aber man sieht es ja, also man sieht es ja in diesem Zeitsprung. Und das hat mich auch sehr berührt, muss ich sagen, die subtile, angedeutete, aber sichtbare, reale Tragweite so dieses außergewöhnlichen Lebens. Ging dir das auch so?
Ja, man darf halt nicht vergessen, dass diese Konzerte natürlich körperlich eine totale, also der hat sich ja total körperlich verausgabt und er ist ja auch nicht nur einmal aufgetreten, der ist ja oft dann auch zwei oder dreimal am Tag aufgetreten oder so. Und es ist natürlich ein Zustand, mit dem der Körper, also wenn man so hochfährt oder so körperlich, dann kann man danach nicht ins Bett gehen und schlafen, das ist ja irgendwie klar. Aber man darf halt nicht vergessen, dass Elvis auch einfach 42 war, als er gestorben ist. Und ich glaube, er hat ein paar Jahre vorher zu Priscilla Presley gesagt, dass er fast 40 ist und er hat in seinem ganzen Leben nichts gemacht, was irgendwie von Wert ist oder was überdauern wird. Also der dachte die ganze Zeit, dass er halt einfach vergessen wird und eigentlich nichts gemacht hat, woran sich die Leute erinnern können, weil er hat halt einfach ne, Filme gemacht, die mehr oder weniger, das wusste er ja auch selbst, künstlerisch nicht wertvoll waren. Die Songs, gut, er hat sie halt gesungen. Also ich glaube, der hat einfach ausgeblendet, dass er halt die ganze Musik, ja, dass er einfach so einen großen Einfluss auf die Musik ja, Musikszenen, kann man ja nicht mal über auf Musikgeschichte eigentlich hatte. Aber dass jemand wie er dann eben dachte, dass alles, was er gemacht hat, eigentlich wertlos ist und sich deshalb wahrscheinlich auch so überall reingestürzt hat, weil er halt dachte, er muss irgendwas machen, für das er dann erinnert wird. Und das finde ich halt vor dem Hintergrund dann eben umso schöner, dass jetzt halt immer noch, wenn ein Kinofilm von Elvis oder halt irgendwie Live-Aufnahmen von Elvis ins Kino kommen, dass dann die Leute da reingehen und wirklich so stark darauf reagieren, weil das heißt ja, dass genau das nicht passiert ist, sondern dass er eben einfach irgendwas hat, was die Leute immer noch total anspricht und irgendwie inspiriert und an Elvis glauben lässt. Ich wollte den eigentlich nochmal gucken, den Film, weil irgendwie dachte ich, okay, eigentlich ist es schon cool, sich das nochmal im Kino anzugucken, aber es ist gar nicht so einfach, den nochmal zu sehen, weil der jetzt wirklich gar nicht mehr so oft kommt, ne? Schade eigentlich. Hätte ich mehr erwartet von den deutschen Kinos.
Ja, ich bin mir auch nicht sicher, woran das genau liegt, aber es scheint nicht so leicht zu sein, diesen Film im Kino zu sehen. Aber ich kann jedem nur raten, der das hört, also auch wenn ihr eine Stunde fahren müsst, es lohnt
Ja,
sich.
es lohnt sich. Also, und ich glaube, es macht wirklich einen Unterschied, also wenn man irgendwie sich für Musik interessiert, sich das nochmal im Kino anzugucken, weil
Ja.
sonst. Ja, auf dem Computer oder so zu Hause, das kann man bestimmt auch schön und sollte der dann irgendwie irgendwann verfügbar sein, sollte man sich ihn auf jeden Fall angucken. Aber im Kino ist, glaube ich, schon nochmal eine andere Nummer. Und ich glaube, es wurde immer damit angepriesen, dass man wahrscheinlich nicht mehr so nah an die Experience rankommen wird, Elvis mal live zu sehen. Und das ist wahrscheinlich echt so.
Ja, absolut. Elvis Presley in Concert oder abgekürzt Epic. Baz Luhrmanns, ja, wirklich fantastischer, herausragender Elvis-Film. Schaut ihn euch im Kino an. Nehmt die Autofahrt oder die Bahnfahrt oder was auch immer es sein mag, auf euch, um in die Stadt, um die nächstgrößere Stadt zu fahren, die den Film noch zeigt. Das lohnt sich wirklich sehr. Und wenn ihr schon dabei seid, möchte ich natürlich erwähnen, dass man nicht nur Elvis in Konzert auf der Bühne erleben kann in diesem Monat, sondern auch dich, Stella, mit Die Heiterkeit. Ich habe die Termine hier vor mir, ich lese sie kurz vor. Du bist am 20. März in Halle, am 21. März in Reutlingen, am 24. in Wolfsburg und am 12. Juli in Köln. Da kann man dich live erleben mit dem Programm aus der schwarzen Magie noch, würde ich annehmen.
Ja, genau. Aber es sind in dem Fall ein paar Solo-Konzerte und ein Duo-Konzert. Das sind kleinere Sachen.
Aber das solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen. Ja, vielen, vielen Dank, Stella, dass du dir die Zeit genommen hast, über Elvis zu sprechen. Es war mir eine große Freude.
Ja, vielen Dank, wie gesagt, für die Einladung. Ich spreche jederzeit gerne über Elvis.
Da werde ich sicher noch häufiger drauf zurückkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert diesen Podcast, gebt uns 5 Sterne, schreibt eine Rezension, erzählt den Musiknerds in eurem Leben von uns. Abonniert die Playlist Rolling Stone Weekly auf Spotify und vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.